17.04.2026 0 Uhr. Alle Kriege sind Bankerkriege. Iran und das Endspiel der Banker. Die Mächte des Finanzkapitalismus verfolgten ein weiteres, weitreichendes Ziel, nichts Geringeres als die Schaffung eines weltweiten Finanzsystems in privater Hand, das in der Lage sein sollte, das politische System jedes einzelnen Landes und die Weltwirtschaft als Ganzes zu beherrschen. Professor Karol Kvichleö, Gurgetoven Universitö, Tragödie und Hoffnung 1966. Im Februar 2026 führten die USA und Israel überraschende Luftangriffe auf den Iran durch. Die offiziell angegebenen Gründe, die Verhinderung des iranischen Atomwaffenprogramms und die Abwehr iranischer Aggressionen, haben einer kritischen Prüfung nicht standgehalten. Wie James Corbett in jüngsten Folgen des Corbett Reports dokumentierte, scheint der nukleare Vorwand Refü-Kälte Propaganda zu sein, und das Ausmaß sowie der Zeitpunkt der Angriffe werfen ernsthafte Fragen nach den Motiven auf. Artikel von Ellen Braun. Quelle globalresearch.ca. 13. April 2026. JWD. Automatische Übersetzung durch in Webseite integriertes Programm. Die These, dass alle Kriege Bankerkriege sind, wurde von Michael Rivero in einem gleichnamigen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2013 populär gemacht. Sein begleitender Artikel beginnt mit einem Zitat von Aristoteles, 384 bis 322 vor Christus. Die verhassteste Art der Geldgewinnung, und das aus gutem Grund, ist der Wucher, der aus dem Geld selbst Gewinn erzielt und nicht aus dessen natürlichem Gebrauch. Denn Geld ist dazu bestimmt, im Tausch verwendet zu werden, nicht aber, sich durch Zinsen zu vermehren. Rivero schildert anschließend, wie private Bankinteressen über Jahrhunderte hinweg Konflikte auf beiden Seiten finanziert und von ihnen profitiert haben, von der Gründung der Bank von England im Jahr 1694 zur Finanzierung der Kriege Wilhelms III. Bis hin zu den modernen Regimewechselkriegen. Finanzielle Dominanz im gesamten Spektrum. Andere Kommentatoren verweisen auf den Bericht des Projekts For Senior American Century, PNAC, mit dem Titel Rebuilding America's Defenses, September 2000, der den Aufbau umfassender US-Streitkräfte forderte, um globale Vorherrschaft zu erlangen. Darin wurde die Notwendigkeit eines katastrophalen und katalysierenden Ereignisses wie eines neuen Pearl Harbor postuliert, um die von den Autoren angestrebte militärische Transformation zu beschleunigen. Darauf folgte 2007 ein Interview mit Demografinov, in dem General Wesley Clark enthüllte, dass ihm Wochen nach dem 11. September ein als geheim eingestuftes Pentagon-Memo gezeigt worden war, das Pläne zur Ausschaltung von 7 Ländern innerhalb von 5 Jahren enthielt. Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und schließlich Iran. Die ersten 6 wurden seither destabilisiert oder durch einen Regimewechsel ersetzt. Iran, das als ultimatives Ziel für die Vorherrschaft im Nahen Osten und die Kontrolle über die Ölressourcen gilt, ist das letzte verbliebene Land. Warum gerade diese 7 Länder, und warum war der Iran das Hauptziel? Greg Palasts Artikel Larysomas und das geheime Endspielmemo aus dem Jahr 2013 lieferte die fehlende finanzielle Erklärung. 1999 wurde der Weltmarkt für den unregulierten Derivatehandel geöffnet, sodass Staatsanleihen, Öllieferungen, Schifffahrtsrouten und Kriegsrisikopolitiken als Sicherheiten hinterlegt, mehrfach verpfändet und als Spekulationsobjekte genutzt werden konnten. Dreh- und Angelpunkt war das WTO-Übereinkommen über Finanzdienstleistungen von 1997, das 5. Protokoll zum GATS, das 1999 in Kraft trat. Keines der 7 betroffenen Länder war Mitglied der WTO oder der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ. Damit unterlagen sie nicht der umfassenden Regulierungsbefugnis der Schweizer Zentralbank. Auch andere Länder, die später als Schurkenstaaten eingestuft wurden, darunter Nordkorea, Kuba und Afghanistan, waren keine BIZ-Mitglieder. Der Iran ist nicht nur das größte und mächtigste islamische Land, sondern betreibt auch das weltweit einzige vollständig zinsfreie, ribafreie Bankensystem. Dies steht im direkten Gegensatz zum herkömmlichen westlichen Modell, dessen Haupteinnahmequelle Zinsen sind. Das Prinzip Geld vermehrt sich selbst bildet die Grundlage des globalen Derivatehandels, der auf weiter verpfändeten, besicherten und verzinsten Schulden basiert. Das letzte Puzzleteil im Finanzkontrollsystem wurde in David Rogers Webbs Buch The Great Taking, 2024, detailliert beschrieben. Die Allesblase, die Derivatewetten im Wert von schätzungsweise über einer Billiarde Dollar umfasst, wartet nur noch auf den Auslöser. Platzt sie, wird dies massive institutionelle Insolvenzen nach sich ziehen, und gemäß den von Webb beschriebenen rechtlichen Mechanismen werden die Derivatehändler alles einstreichen. Die von Lloyd's of London ausgelöste Hormuz-Versicherungskrise im Jahr 2026 könnte dieser Auslöser sein. Mehr dazu weiter unten. Die City of London und Lloyd's nutzen das Chaos als Waffe. Seit über 3 Jahrhunderten finanziert die City of London die Stware Mille, das Finanzzentrum Londons, beide Seiten von Kriegen und verkauft Versicherungen gegen die darauf folgenden Zerstörungen. Lloyd's of London ist die tragende Säule des Finanzkontrollsystems der Kittel. Es handelt sich dabei nicht um ein Versicherungsunternehmen im eigentlichen Sinne, sondern um eine Körperschaft, die als teilweise gemeinschaftlich organisierter Marktplatz fungiert, auf dem sich mehrere Finanzinvestoren in Syndikaten zusammenschließen, um Risiken zu bündeln und zu verteilen. Lloyd's hat sich seinen Ruf durch beständige Leistung erworben, doch diese Leistung hat ihren Preis. 1898 formalisierte das Unternehmen eine langjährige Praxis mit der Einführung der Free-of-Capture and Seizure-Klausel. Diese Klausel schloss Kriegsrisiken aus Standardpoliken aus, um im Kriegsfall exorbitante Prämien verlangen zu können. Lloyd's nutzte diese Klausel in beiden Weltkriegen und wird sie auch 2026 anwenden. Nach den Angriffen auf den Iran erweiterte Lloyd's Loint War Committee seine Hochrisikozone im Nahen Osten. Mehrere Versicherer kündigten ihre Verträge mit einer Frist von 72 Stunden ab dem 5. März, und die Kriegsrisikoprämien für Fahrten durch den Korridor Hormuz stiegen von 0,25% auf 1-5% des Schiffswerts. Lloyd's betonte, dass der Versicherungsschutz weiterhin zum richtigen Preis verfügbar sei. Für einen 100 Millionen Dollar teuren Öltanker bedeutet dies jedoch zusätzliche 1-5 Millionen Dollar pro Reise eine Prämie, die die Eigentümer verständlicherweise nur ungern zahlen. Der private Kreditfunke. Unterdessen ziehen weitere dunkle Wolken über dem Markt auf. Die Finanzanalystin Stefanie Pombeau warnt, dass der Markt für private Kredite mit einem Volumen von 1,5 bis 3 Billionen US-Dollar praktisch lahmgelegt ist und Notverkäufe liquider Vermögenswerte erzwingt, der deutlich größere Markt für Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 5 Billionen US-Dollar und einem BBB-Rating steht am Rande des Zusammenbruchs. Herabstufungen werden Massenverkäufe auslösen, und Pensionsfonds sehen sich mit einem Defizit von 4 Billionen US-Dollar konfrontiert. Die Hormuz-Krise liefert den idealen Katalysator für diese Sicherheitenkrise. Höhere Ölpreise führen zu Inflation, was wiederum die Anleiherenditen, Zinsen, in die Höhe treibt, den Wert der Sicherheiten einbrechen lässt und im gesamten Derivatehandel Nachschussforderungen auslöst. Diese Nachschussforderungen zwingen private Kreditfonds schließlich zu Notverkäufen. Dies ist einer der Gründe, warum manche Kommentatoren die City of London als eigentlichen Urheber des Chaos im Nahen Osten sehen. Die alte Kriegsversicherungsmaschinerie und die neue Derivate-Maschinerie arbeiten Hand in Hand. Die eine schafft die Chaosprämie, die andere streicht sie durch Weiterverpfändung und Beschlagnahme ein. Palast und das Endspiel-Memo eine sichere Welt für Derivate schaffen. Die Absicherung gegen Transportverluste ist eine Art Versicherung, doch eine weitaus größere Falle stellt der Derivate-Markt dar. Derivate werden als Versicherung gegen Marktrisiken verkauft, sind aber in Wirklichkeit ein spekulatives Spiel, das aus allen wichtigen Wirtschaftsströmen Profit schlägt. In seinem Artikel aus dem Jahr 2013 legte Greg Palast Beweise für ein geheimes Memo aus dem Jahr 1997 an den stellvertretenden Finanzminister Larry Summers vor, verfasst von Timothy Geithner, damals US-Botschafter bei der WTO, der Summers vertrat. Darin beschrieb Geithner das Endspiel der WTO-Verhandlungen über Finanzdienstleistungen. Da wir uns nun der Endphase nähern, halte ich es für eine gute Idee, wenn Sie sich mit den CEOs in Verbindung setzen würden. In dem Memo wurden dann die privaten Telefonnummern von Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citibank und Kasim Anhard Tan aufgeführt, deren Echtheit Palast bestätigte. Was war das Endziel? Palast schrieb, US-Finanzminister Robert Rubin trieb die Deregulierung des Bankensektors massiv voran. Dazu war zunächst die Aufhebung des Glass-Steagall-Gesetzes erforderlich, um die Trennung zwischen Geschäftsbanken und Investmentbanken aufzuheben. Es war, als würde man Banktresore durch Roulette-Räder ersetzen. Zweitens wollten die Banken das Recht, ein neues, risikoreiches Geschäft zu betreiben, den Derivatehandel. Der stellvertretende Finanzminister Summers, der bald Rubin als Minister ablösen sollte, blockierte jeden Versuch, den Derivatehandel zu kontrollieren. Aber welchen Sinn hatte es, US-Banken in Derivate-Casinos zu verwandeln, wenn das Geld ohnehin in Länder mit sichereren Bankgesetzen abfloss? Die von den 5 großen Banken entwickelte Antwort: die Abschaffung der Bankenkontrollen in allen Ländern der Welt mit einem einzigen Schritt. Das Spiel der Banker und von Summers bestand darin, das Finanzdienstleistungsabkommen zu nutzen, einen schwer verständlichen und harmlosen Zusatz zu den internationalen Handelsabkommen, die von der Welthandelsorganisation überwacht werden. Die neuen Spielregeln würden alle Nationen zwingen, ihre Märkte für Citibank, JP Morgan und deren Derivate-Produkte zu öffnen. Und alle 156 Nationen der WTO müssen ihre eigenen Glass-Steagall-Unterscheidungen zwischen Geschäftsbanken und Investmentbanken, die mit Derivaten spekulieren, aufheben. Das WTO-Übereinkommen über Finanzdienstleistungen wurde zum Motor für die Öffnung der globalen Märkte für dieses Derivate-Geschäft. Alle Mitgliedsländer waren gezwungen, ihr Bankensystem zu öffnen, andernfalls drohten Sanktionen. 1999 wurde der Teil des Glass-Steagall-Gesetzes, der Investmentbanking von Einlagenbanking in den USA trennte, aufgehoben, wodurch die Einlagen der Kunden spekulativen Risiken ausgesetzt waren. Daraufhin erlebten Derivate einen regelrechten Boom. Staatsanleihen, Ölverträge, Schiffsversicherungen und Kriegsrisikoprämien wurden in Kreditausfallswaps, Absicherungsgeschäfte und andere Derivate-Produkte zerlegt. Der Handel mit Derivaten hat sich seither zu einem der konzentriertesten und profitabelsten Geschäftsfelder weltweit entwickelt und wird fast vollständig von einigen wenigen Megabanken kontrolliert. Laut Daten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, BIZ, und des Office of the Comptroller of the Currency, OCC, halten allein die 5 größten US-Banken rund 90% aller US-Bank-Derivate. JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley dominieren den globalen außerbörslichen Markt. Diese Institute streichen den Löwenanteil der Derivate-Gewinne ein, insbesondere in volatilen Marktphasen, wenn die sogenannte Chaosprämie sprunghaft ansteigt. Die große Enteignung, die juristische Falle, die Derivaten im Insolvenzverfahren eine Vorrangstellung einräumt. In seinem Buch The Great Taking enthüllt David Rogers Webb das letzte Putzdetail dieses Finanzkontrollsystems: nahezu alle Wertpapiere sind heute dematerialisiert, digitalisiert und werden in Zentralverwahrern zusammengeführt. Stille Änderungen des Handelsgesetzbuchs und entsprechender EU-Vorschriften haben Kleinanleger zu bloßen Anspruchsberechtigten degradiert, die lediglich einen Rechtsanspruch gegenüber ihren Brokern haben. Bankeinleger wurden jahrhundertelang lediglich als Gläubiger ihrer Banken betrachtet. Mit der Einzahlung des Geldes geht das Eigentumsrecht an die Bank über. Der Einleger hat lediglich einen vertraglichen Anspruch, eine kurzfristige Verbindlichkeit, der im Falle einer Insolvenz den Status eines ungesicherten Gläubigers hat. Bei jeder Insolvenz dienen Aktien, Anleihen und Einlagen als rechtliche Sicherheiten für die Derivate Sicherheiten, die mehrfach weiter verpfändet wurden. Wenn diese Derivate als Sicherheiten nicht mehr ausreichen, bricht das darauf errichtete Kartenhaus zusammen. Es kommt zu einer Kettenreaktion von Nachschussforderungen, die höchste Priorität wird aktiviert, und die Massenenteignung beginnt. Mehr zu diesem komplexen Thema finden Sie in Webbs Buch und in meinem früheren Artikel hier. Irans zinsloses islamisches Bankwesen, das strukturelle Hindernis. Was spielte es also für eine Rolle, dass der Iran und einige andere Länder sich weigerten, an diesem lukrativen Spiel der Banken teilzunehmen? Das Risiko bestand darin, dass Einleger und Aktionäre, sobald sie erkannten, dass ihnen ihre Gelder in Wirklichkeit nicht gehörten, ihre Vermögenswerte in diese sicheren Zonen transferieren würden. Die Staaten, die sich weigerten, an diesem Spiel teilzunehmen, waren zudem vor den Sanktionen geschützt, die westliche Regierungen und westliche Banken und Clearingstellen nach Russlands Invasion in der Ukraine 2022 gegen die Vermögenswerte der russischen Zentralbank verhängten. Angeführt wurde diese Gruppe derjenigen, die sich dem zinsfreien Bankwesen widersetzten, von Iran, das seit seinem Gesetz für zinsfreie Bankgeschäfte von 1983 das weltweit einzige vollständig zinsfreie, ribafreie Bankensystem betreibt. Seine Banken nutzen Scharia-konforme Verträge Gewinnbeteiligung, Musharaka, Kostenaufschlagsfinanzierung, Murabaha, und Lasing, Ijara, anstatt Zinsen zu erheben oder zu zahlen. Dieses Bankenmodell steht im direkten Gegensatz zum herkömmlichen westlichen Modell, das auf Zinsen als primäre Einnahmequelle beruht und den globalen Derivatehandel mit besicherten, weiter verpfändeten Schulden untermauert. Das iranische System wurde entwickelt, um Wucher zu beseitigen und die Finanzierung an realwirtschaftlicher Aktivität und Risikoteilung statt an spekulativen Schulden auszurichten. Es gilt seit langem als strukturell unvereinbar mit der zinsbasierten, besicherungsintensiven Architektur des Finanzwesens in der Londoner Kitö und an der Wall Street einer Architektur, die eine ständige Schuldentilgung und leicht wiederverpfändbare Vermögenswerte erfordert, um den Derivatehandel zu speisen. Indem der Iran auf nationaler Ebene auf Zinsen verzichtet, hat er sich und seine Finanzpartner vor dem Kontrollnetzwerk geschützt, das die globale große Übernahme erst ermöglicht hat. Das Versicherungschaos hat sich etwas gelegt, aber der schwarze Schwan schwebt immer noch über uns. Die Straße von Hormus ist zwar nicht vollständig gesperrt, doch der Schiffsverkehr ist aufgrund des selektiven, genehmigungsbasierten Transitregimes Irans weiterhin stark eingeschränkt. Nur Schiffe aus befreundeten oder nicht feindlichen Nationen erhalten nach vorheriger Abstimmung mit den iranischen Behörden die Durchfahrt. Es bestehen weiterhin erhebliche Rückstände. In den ersten 4 Wochen der Unterbrechung warteten über 1.000 Schiffe oder wurden umgeleitet, und mehr als 34.000 Schifffahrtsrouten wurden verlagert. Die von Präsident Trump am 6. März angekündigte Rückversicherungsfazilität in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar ist nun in Betrieb und wurde auf 40 Milliarden US-Dollar verdoppelt. Weitere große US-Versicherer sind beigetreten, und Lloyd's of London hat entsprechende Gespräche geführt. Die Fazilität konzentriert sich weiterhin auf amerikanische Versicherer und wird von der US-Regierung unterstützt. Analysten bezweifeln jedoch, dass sie den kommerziellen Reiseverkehr ohne einen umfassenderen Haftungsschutz und sicherere Bedingungen wieder ankurbeln wird. Kurz gesagt, die Gefahr eines Versicherungschaos hat sich zwar etwas gelegt, ist aber nicht gebannt. Die Prämien bleiben hoch, die Unsicherheit besteht weiterhin, und der von Webb beschriebene Druck durch Sicherheiten und Derivate ist nach wie vor spürbar. Schlussfolgerungen und Beschlüsse. Die globale Finanzkrise von 2007-08 wird heute weithin als Folge der ungebremsten Ausbreitung unregulierter Derivate, insbesondere Kreditausfallswaps und besicherter Schuldverschreibungen angesehen, die subprime Hypotheken in eine systemische Zeitbombe verwandelten. Die Schäden beschränkten sich nicht auf die Vereinigten Staaten, auch Entwicklungsländer litten schwer. Das Risiko eines Crashs ist heute noch größer als während der globalen Finanzkrise. Der globale OTC-Derivate-Markt ist offiziell auf einen Nominalwert von 846 Billionen US-Dollar angewachsen, mehr als das Siebenfache der gesamten Weltwirtschaft. Langfristige politische Lösungen sind möglich. Der Kongress könnte das Glass-Steagall-Gesetz wieder in Kraft setzen und eine Finanztransaktionssteuer einführen. Die Bundesstaaten könnten ihre Zustimmung zu den entsprechenden Teilen des UCC zurückziehen und öffentliche Banken gründen, die vor lokalen Banken Insolvenzen schützen können. Siehe meine früheren Artikel hier und hier. Doch im aktuellen Kontext ist es dringend notwendig, den Konflikt mit dem Iran beizulegen, und zwar schnell, bevor ein weiterer unvorhergesehener Schock die Kettenreaktion der Derivate auslöst und die endgültige große Übernahme auf globaler Ebene aktiviert. Sie können Global Research-Artikel gerne unter Angabe der Quelle erneut veröffentlichen. Dieser Artikel wurde ursprünglich auf sharepost.com veröffentlicht. Ellen Braun ist Rechtsanwältin, Gründerin des Public Banking Institute und Autorin von 13 Büchern, darunter Web of Debt, The Public Bank Solution und Banking on the Peuple Demokratizing Mone in the Digital Age. Ihre über 400 Blogartikel sind auf ellenbraun.com zu finden. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Center for Research on Globalization CRG. Global Research ist ein von Lesern finanziertes Medium. Wir nehmen keine Finanzierung von Unternehmen oder Regierungen an. Helfen Sie uns, über Wasser zu bleiben. Klicken Sie auf das Bild unten, um eine einmalige oder wiederkehrende Spende zu tätigen. Link zum Originaltext bei globalresearch.ca hier.